Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es ist ein sehr gemeiner Spruch. Nichts ist doofer als Hannover. Gemein und unwahr. In den paar Jahren, die ich in Hannover verbracht habe, hat sich die Stadt nicht unbedingt als architektonisches Juwel präsentiert, zugegeben, aber als ein entspannter, freundlicher, grüner und liebenswerter Wohnort. Mit merkwürdigen Ortsnamen, zugegeben, man trifft sich unterm Schwanz, das heißt beim Reiterdenkmal vor dem Bahnhof, und geht dann zum Kröpke. Sehr unschönes Wort. Eine große Kreuzung in der Fußgängerzone. Und warum sprechen wir an dieser Stelle über Hannover? Weil die Fußgängerzone dort um einiges größer werden soll. Hannover macht sich auf in Richtung autofreie Stadt. In dieser Woche wurden die Pläne vorgestellt. Was das städtebaulich bedeutet, darüber habe ich mit dem Architekturkritiker Hanno Rauterberg gesprochen. Und zuerst wollte ich wissen, wie radikal sind denn die Entwürfe für ein autofreies Hannover?
Ja, also wenn es nach dem politisch Verantwortlichen geht, dann sind sie richtig radikal. Sie sprechen, glaube ich, von einem Wunder von Hannover und wiederholen damit einen Begriff, der irgendwann in den 60er Jahren mal vom Spiegel geprägt wurde, als es damals darum ging, die Stadt nach ganz anderen Kriterien umzubauen, nämlich autogerecht zu machen. Und jetzt soll all das, was damals entstanden ist, in gewisser Weise zurückgedreht werden. Also das Auto soll seine Dominanz verlieren und vor allem für die Innenstadt soll es so gut wie autofrei werden, diese Stadt in Hannover.
Und wie soll das gestaltet werden, städtebaulich? Was soll sich da verändern? Zum Positiven vielleicht auch. Man verrät jetzt kein Geheimnis, wenn man sagt, die Innenstadt von Hannover, das ist keine architektonische Perle.
Nein, tatsächlich hat man dort relativ radikal damals in den 50er, 60er Jahren das verwirklicht, was international unter dem Stichwort Charta von Athen diskutiert wurde. Und man darf es vielleicht im Nachhinein auch nicht ganz von der Hand weisen, dass es seine Berechtigung hatte, was man damals vorhatte. Man wollte die Stadt aufräumen, weil man die alte Stadt als beengend und auch krankmachend erlebt. Man wollte Licht und Luft in die Städte bringen und deshalb die Industrie trennen von den Arbeitsflächen und wiederum von den Verwaltungsorten und den Sportorten. Also jeder Funktion im städtischen Alltag hatte so seinen Sektor bekommen. Und damit die Sektoren auch nicht nur so vor sich hin dämmern, musste alles natürlich mit Schnellstraßen verbunden werden. Deswegen die Idee der autogerechten Stadt. Und heute will man anderen Ideen gerecht werden, nämlich vor allem den Ideen der Verknüpfung und der Idee, dass die Innenstädte sich wieder neu beleben. Und deswegen wird da relativ stark durchgegriffen. Es läuft jedenfalls darauf hinaus, dass es Parkflächen auf den Straßen nicht mehr geben soll, auch für die Leute, die dort noch wohnen in der Hannoveraner Innenstadt, immerhin 4.000, alle sollen in Parkhäusern parken. Also die Parkhäuser bleiben erhalten, es gibt Stichstraßen zu diesen Parkhäusern, aber auf den Straßen soll jetzt der ganze Raum den Leuten gehören, die Fahrrad fahren und die zu Fuß gehen oder sich auf andere Weise fortbewegen. Und das Ganze soll dazu führen, dass eben der öffentliche Raum viel stärker belebt wird und am Ende mehr Menschen wieder in die Innenstadt kommen.
Ist das aus Ihrer Sicht ein schlüssiges Konzept?
Es ist in sich schlüssig, es ist aber nicht so radikal, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, denn sowas wie Spielstraßen oder Gemeinschaftsstraßenideen, die gab es auch schon ja, in den 70er, 80er Jahren. Und es ist erstaunlich, dass es jetzt so lange gedauert hat. Und es ist auch in gewisser Weise erstaunlich, dass Hannover sich jetzt so an die Spitze dieser Bewegung setzt und auch andere Gedanken damit verknüpft. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, es geht weniger darum, jetzt etwas auszuschließen, die Autos auszutreiben, sondern andere Dinge möglich zu machen, andere Dinge in diesen Freiräumen, die sich dort plötzlich dann wieder bieten, zur Geltung kommen zu lassen. Was das dann aber genau sein kann, das weiß man noch nicht so recht.
Also man wollte sich nicht am privaten Auto abarbeiten, das Ganze vielleicht von der anderen Seite aufziehen, vom öffentlichen Raum her. Ist das sozusagen ein Gedanke, den man viel stärker verfolgen müsste?
Ja, mir kommt es oft so vor, dass auch bei diesen ganzen Bewegungen, die wir ja in Europa, in allen möglichen, auch größeren Metropolen bewegen, immer noch auf das Auto fixiert bleiben. Also auch in der Ablehnung des Autos bleibt das Auto eine starke Dominante. Statt sich genauer zu überlegen, was könnten denn die Städte eigentlich erlauben, ermöglichen? Was könnten denn andere Interessen sein, die viel stärker als bislang zur Geltung kommen könnten? Welche Freiheiten bieten sich da uns eigentlich? Und das ist ja etwas, was die Städte immer noch so attraktiv macht, glaube ich, dass viele Leute weiterhin auch, obwohl alles im Internet verfügbar ist, so gut wie alles, immer noch das Bedürfnis haben, rauszugehen, auf die Straßen und Plätze zu gehen, nicht nur um sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, sondern auch um andere Menschen körperlich zu spüren. Und vielleicht ist das etwas, was man viel stärker auch in den Debatten allgemein hervorheben müsste, dass es eben nicht so stark um Verbote und Schließungen geht, sondern um Ermöglichung.
Nun haben wir allerdings ein Beispiel gesehen, ein sehr prominentes Beispiel, wo dieser Gedanke fürchterlich schiefgegangen ist.
Hm,
und
ahne,
zwar,
was Sie meinen.
Ja, die Friedrichstraße in Berlin, die autofreie. Und das Schlagwort Berlin, Bullabü. Berlin wird niemals Bullabü werden, soll es ja auch gar nicht. Das ist ja auch ganz gut so, oder?
Es gibt tatsächlich Gefahr, dass es zu so einer Reprovinzialisierung kommt. Wenn man jetzt anfängt, ganz bestimmte Funktionen oder auch bestimmte Funktionsweisen und Fortbewegungsweisen aus den Städten auszuscheiden. Und das erleben wir ja heute schon bei vielen dieser Fußgängerzonen, die in den 60er, 70er Jahren angelegt worden sind, dass die auch auf seltsame Weise verödet sind und auch nicht dazu beitragen, dass die Innenstädte wirklich vital sind. Auch das meine ich damit, dass man sich weniger auf die Autos fixieren muss, als auf das, was auch die öffentlichen Räume umgibt und erst überhaupt lebendig machen kann. Dass es nicht darum geht, nur ein schönes Pflaster zu legen und prima neue Bänke aufzustellen, alles gut, sondern dazu kommen muss auch was anderes, nämlich letztlich die Frage, was ist auch in den Räumen, ist auch in den Gebäuden um diese Räume herum eigentlich denkbar. Und wenn da auch nur wiederum die öden Büroflächen sind und die Rechtsanwaltskanzleien sitzen oder die Kaufhäuser in ihrem üblichen Habitus existieren, dann ist klar, dass da nichts ist, was sich auch einnisten könnte, dass sich Leute nicht eingeladen fühlen, dort auch ihre eigenen Interessen zu artikulieren und vielleicht auf politische Art und Weise oder auf andere Weise tätig zu werden. Also das Unprogrammierte auch solcher Räume zuzulassen, darum würde es in meinen Augen gehen.
Zur Zukunft und zu den Möglichkeiten der autofreien Stadt war das der Architekturkritiker Hanno Rauterberg.